habe ich gepredigt über das Thema Heilung und das Wichtigste im Leben. Ich bin entlang einer biblischen Begebenheit gegangen. Und ein Kernsatz war ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6, Zentrum der Bergpredigt. Und diesen Sonntag darf ich schon wieder predigen. Ich sage das bewusst, ich darf, ich muss nicht, ich darf, weil Daniel irgendwo anders hin musste und wir mussten kurzfristig umstellen. Und ich habe gedacht, ich will heute das Thema nochmals in dem Sinn aufgreifen, dass ich das Evangelium vom Reich Gottes näher anschauen will. Um was geht's da eigentlich? Um was dreht sich's beim Evangelium vom Reich Gottes? Wir lesen im Markus-Evangelium, also ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums, 14. Vers, Markus lässt, ich habe schon mal erwähnt, Weihnachten weg. Weihnachten ist für Markus nicht so wichtig. Er steigt gleich mit den wesentlichen Dingen ein. Dort lesen wir im 14. Vers, im ersten Kapitel, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Und was tut er? Er verkündigt das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, der Kairos ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war so die Kernbotschaft von ihm, das Evangelium vom Reich Gottes. Evangelium und Reich Gottes gehört zusammen. Das kennen wir vielleicht oder wir meinen, das zu kennen. Das sind so Begriffe wie Evangelium und Reich Gottes, das kennen wir fromme. Und wenn ich dann nachfrage und sage, aber was meint denn Jesus damit? Und dann kommen wir doch relativ schnell ins Stottern. Und sagen, muss ich nochmals nachdenken. Das sind so Kernaussagen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch Evangelium und Reich Gottes in unserem Leben unterwegs verschiedene Schwerpunkte und Bedeutungen bekommt. Das ist nicht so, dass wir den Begriff Evangelium erlebt haben und jetzt in die Schublade stecken, alles klar. Ich weiß jetzt, wie ich meine Frau glücklich mache mit 17 Jahren. So mache ich es das ganze Leben lang. Ich kann euch garantieren, die Ehe wird scheitern. Denn es kommen Phasen, da sollte man sich nicht mehr wie ein 17-Jähriger verhalten. Das hilft nicht weiter. Und in Beziehungen ist das normal, dass sie sich entwickeln. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott normal. Hoffentlich, dass sie sich entwickelt. Wenn ich vor 37 Jahren zu meiner Frau gesagt habe, das habe ich nicht gesagt, das habe ich eher ausgehaucht. Regina, ich mag dich. War das richtig und gut und genial. Heute nach 37 Jahren beim Besuch im Krankenhaus, da bekommt das eine völlig andere Bedeutung. Ich mag dich, meint dann nicht mehr, bitte komm mir etwas näher, dass wir den Abend verbringen können, sondern ich mag dich, meint dann, du bist ein ganz wertvoller Mensch und ich möchte für dich da sein. Die Worte sind dieselben, aber der Inhalt vom Grund hin, ja, aber der Inhalt bekommt unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn wir, ich bin inzwischen 34 Jahre mit Jesus unterwegs und da hat sich vieles geändert in der Beziehung zu ihm. Wir machen hier Lobpreis seit vielen Jahren und das ist gut so. Und wir haben gemerkt, wir brauchen mal wie so eine Erneuerung, Erfrischung. Und wir Christen und andere auch machen denselben Fehler, immer mehr von demselben, immer mehr von dem. Ja, bisher hat es so funktioniert, jetzt machen wir so weiter. Und ich bin so dankbar, in dieser Gemeinde sein zu dürfen, um ein Neues wagt und sagt, wir holen jemanden wie die Hadassah, die mal mit uns unterwegs ist. Und dann schauen wir, was da für Erneuerung und neuer Geist, neuer Wind reinkommt. Und so ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn ich zu unserem dreijährigen Kind vor 30 Jahren gesagt habe, ich mag dich, war das völlig anders, wenn ich heute einer erwachsenen Frau mit 4 Kindern in die Augen schaue und sage, Susanne, ich mag dich. Da kommen mir die Tränen, es berührt. Und so ist auch unsere Beziehung zu Gott wachstümlich. Und sie verändert sich. Evangelium bekommt eine tiefere Bedeutung. Reich Gottes bekommt eine andere und tiefere Bedeutung. So auch in diesem Abschnitt, wir denken vielleicht, die Begriffe sind klar, ist doch alles klar, jetzt kommt er mit so einer alten Kamelle daher. Ich hoffe, dass auch euer Glaube, so wie meiner, auch sich entwickeln. Und dann lohnt es sich immer wieder neu über solche zentralen Aussagen nachzudenken. Paulus sagt ja schon, früher glaubten wir wie ein Kind. Und wir dachten wie ein Kind. Da hat sich was entwickelt. Der Glaube ist mündiger, reifer geworden. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir nehmen die erste beste Erklärung aus unserer Bekehrungserfahrung und bleiben dort stehen. Das ist brutal schade. Und das schadet dem ganzen Christentum. Nun, zu dieser Aussage. Die Vorgeschichte ist, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, Johannes der Täufer. Denn Johannes hatte Herodes direkt ins Gesicht gesagt, dass er umkehren muss. Denn Herodes lebte mit der Frau seines Bruders zusammen. Und das war ein No-Go. Und Johannes hatte den Mut zu sagen, hallo Herodes, ob du König bist oder nicht, ist mir egal, was du tust, ist Unrecht. Das ist nicht in Ordnung. Der hat sich eingemischt in die römische Besatzungsmacht, in diesen Herodes. Wäre schon mal ein Thema wert, wie stark mischen wir uns noch ein und haben noch den Mut, einer Angela Merkel oder irgend sonst oder einem Lokalpolitiker die Meinung zu sagen. Ist nicht in Ordnung, was du da tust. Und dann noch öffentlich. Und das hat Johannes gewagt und er wurde ins Gefängnis geworfen. Und ihr wisst später, aufgrund der Tochter der Geliebten von Herodes dann auch enthauptet. Das war ihr Wunsch zum Geburtstag. Das Haupt des Täufers Johannes will sie auf einem silbernen Tablett bekommen. Wahnsinn. Nicht besser als heute, so war es damals. Johannes hat hat Herodes Gericht angedroht. Er hat gesagt, wenn du nicht umkehrst, Herodes, kriegst du mächtig Ärger mit dem mächtigen Gott. Jesus, lesen wir dann, verkündigte das Evangelium. Das Evangelium ist eine Qualifizierung, das Evangelium Gottes. Das griechische Wort Evangelium, wissen wahrscheinlich die meisten, heißt ja gute oder frohmachende Nachricht. Eu, deine Vorsilbe eu heißt gut. Eu, frohmachend, fröhlich machend. Selbe Wort wie der Wein macht fröhlich. Nein, ist nicht dasselbe Wort. Aber die Wirkung kann sein, dass wir enorm fröhlich werden, wenn wir Evangelium verstanden haben. Und Evangelion, der Angelos, der Bote, eine frohmachende Botschaft. Eine glücklich machende, beglückende Botschaft. Das Wort Evangelium ist kein religiöses Wort vom Ursprung her. Das ist kein Wort, das irgendwie im Zusammenhang mit Göttern gebraucht wurde. Sondern man könnte es auch übersetzen und sagen, Evangelium heißt Siegesbotschaft. Siegesbotschaft. Und das geht zurück auf eine ganz, ganz alte Geschichte, die sich 490 vor Christus abgespielt hat. Damals waren die Griechen von den Persern umlagert. Der persische Herrscher Darius, der wollte Griechenland einfach einkassieren. Griechenland war damals, glaube ich, noch reicher und wohlhabender. Und es hat sich gelohnt, dieses Land einzunehmen. So sind die Perser mit Bodentruppen und einer großen Flotte auf dem Meer diesen Griechen sozusagen auf den Pelz gerückt. Die Chancen für die Griechen, für die Athener, diesen Kampf zu gewinnen, waren null. Die waren eigentlich aussichtslos. Und der Ausgang des Kampfes, der in der Marathonebene stattfand, der war eigentlich von vornherein klar, die Griechen werden verlieren. Man wird aufgerieben werden von der Übermacht des Feindes. Man wird in die Knie gezwungen. Und dann kam so ein Grieche, ich muss den Namen nachlesen, kann ich mir nicht merken, der hieß Alkibiades. Unter der Führung dieses tapferen Alkibiades sind die Griechen mit zitternden Knien von Athen in die Marathonebene gezogen, um dort diesen Persern die schwache Stirn zu bieten, wenigstens heldenhaft zu verlieren. Die Kranken, die Frauen, die Alten, die blieben in Athen, standen wahrscheinlich zitternd und betend und was weiß ich was auf der Stadtmauer und haben in die Ferne geschaut, wo die Menschen, die Krieger, verschwunden waren. Sie schauen hinaus in die Ferne und warten angstvoll auf den Augenblick, wo die Perser kommen und die Stadt überrennen. Das war so die Horrorvision. Die letzten Griechen werden noch kommen und von den Persern ermordet werden. Das ist die Situation. So steht man da, zitternd, bibbernd. Und dann sehen die Griechen weit am Horizont hinten einen schwarzen Punkt kommen. Und der schwarze Punkt kommt näher. Es ist ein Bote in eiligem Lauf. Man merkt, mit letzten Kräften rennt er Richtung Athen. Was hat er zu melden? Was wird er uns sagen? Man öffnet das Starttor. Der Mann stürmt herein, völlig entkräftet, stößt einen Schrei aus. Euangelion, Evangelium. Und er bricht zusammen und stirbt. Und das Nichtgeglaubte ist passiert. Die Griechen haben die Perser besiegt in der Marathonebene. Und was dieser Mann gesagt hat, wir haben gesiegt. Ihr könnt aufatmen, ihr seid befreit, ihr könnt weiterleben. Das Leben kann noch einmal tiefer und neuer beginnen. Euangelion, Evangelium. Und der Kampf fand in der Marathonebene statt und von der Marathonebene bis nach Athen sind es rund 42 Kilometer. Und auf diesen berühmten Läufer geht der Marathonlauf bis heute zurück. Eine dramatische Geschichte. Aber die bringt zum Ausdruck, was das Wort damals bedeutet hat. Wir haben gesiegt, wir haben gesiegt, wir können weiterleben, wir können befreit weiterleben, die Besatzer sind besiegt. Was für eine Freude und Erleichterung machte sich da breit bei den Athenern, bei den ganzen Griechen. Und genau dieses Wort, das so besetzt ist, Evangelium, braucht Jesus. Ich bringe euch Evangelium. Das war für die Hoffnung pur. Da kommt was auf uns zu, mit dem hätten wir nicht einmal ansatzweise annähernd gerechnet. Dieses Wort hat Jesus in seinen Predigten gebraucht als Zentrum. Mit diesem Wort rückt Jesus natürlich auch seine Botschaft ganz bewusst in die Nähe einer kaiserlichen Proklamation. Es war Proklamation. Wenn ein neuer Kaiser eingesetzt wurde in Rom, wurde das ausgerufen, Euangelium, Caesar Augustus ist der neue Kaiser, gute Nachricht. Die war nicht so gut für die meisten, aber wurde als solche proklamiert. Das wurde ausgerufen, ein neuer Kaiser, wir haben gesiegt. Und wenn Jesus ein Wort gebraucht, das in der Politik gebraucht wurde, dann ist das ein Wort, das eine tiefere Bedeutung hat. Der Kaiser bekommt Konkurrenz. Und deshalb heißt es auch hier Evangelium Gottes. Nicht mehr Caesar und nicht mehr Putin und nicht mehr, wie heißt der eine in Amerika, Trump. Nicht mehr die bestimmen, was gute Nachricht ist, sondern Gott bestimmt, was wirklich gute Nachricht ist. Deshalb Evangelium Gottes. Es ist das Evangelium Gottes. Er bestimmt fortan, was gute Nachricht ist. Beziehungsweise Jesus, sein Bote und sein Redeemer, sein Erlöser, sein unser Erretter, der bestimmt fortan, was gute Nachricht ist. Also wenn wir wissen wollen, was gute Nachricht ist, dann müssen wir zu Gott gehen und auf sein Evangelium hören. Das ist wirklich gute Nachricht, sagt Markus, der Schreiber hier. Noch ein weiterer Punkt. Jesus sagt hier, ich verkündige euch frohe Botschaft, oder Jesus verkündete das Evangelium Gottes, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Jesus sagt mit anderen Worten hier und Markus der Schreiber, ich bringe euch eine Nachricht mit ungeheuerlicher Relevanz und Bedeutung und Dringlichkeit. Mit anderen Worten sagt er aber auch, ich bringe euch Neuigkeiten von Gott. Neuigkeiten von Gott. Und das war ein Skandal für die Religiösen. Neuigkeiten von Gott, das gibt's doch gar nicht. Denn Gott ist der Ewige und die Religiösen, die Frommen, die haben sich unheimlich gekränkt und beleidigt gefühlt. Spinnt der Neuigkeiten von Gott? Wir wissen von Gott. Wir haben eine Tradition von 2500 Jahren. Neuigkeiten von Gott gibt es nicht, denn Gott ist der Ewige. Das ist die Wahrheit. Es gab ja damals schon eine komplette Bibel, das Alte Testament, eine 2000 Jahre alte Geschichte. Und jetzt sagt einer und kommt daher, schön und gut, alles in Ordnung, aber ich verkündige euch jetzt gute Nachrichten, neue, die ihr noch nie so gehört habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das ausgelöst hat bei den Zuhörenden. Und bei den Frommen ist klar, jetzt geht er zu weit. Es ist wichtig, dass wir die Zusammenhänge ein bisschen verstehen, denn das wiederholt sich. Ich habe vor 2 Jahren intensive Studien in der Offenbarung gemacht, im letzten Buch der Bibel. Und ich hätte das nie gedacht, dass das letzte Buch der Bibel bei mir nochmal so eine Horizonterweiterung bewirkt. Die Offenbarung beginnt ja, dies ist die Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi, wörtlich. Und das kann man zweifach übersetzen. Dies ist die Enthüllung über Jesus Christus oder die Enthüllung durch oder von Jesus Christus. Und wer es mit den Augen liest, mit den Augen, dies ist die Enthüllung über Jesus Christus, dem wird ein Christus vor Augen gemalt, ein Jesus, bleiben die Worte im Hals stecken. Da wird ein Christus uns vor Augen gemalt, der erhöhte Christus. Der Christus, wie er jetzt in der himmlischen Welt ist. Ich habe gedacht, wie klein habe ich diesen Jesus gemacht über Jahre. Offenbarung war für mich an dem Punkt gute Nachricht. Und manchmal musste ich Offenbarung auf den Knien lesen, wenn mir ein Christus vor Augen gemalt wurde und ich gesagt habe, ist ja unfassbar. Neue Nachricht. Steht schon immer in der Bibel, ich weiß es, aber es wurde mir neu bewusst. Und wenn wir nicht lernen, auch hier von diesen paar Versen lernen, dass Gott uns immer neu begegnet und neu begegnen will, vertieft anders, dann bleiben wir irgendwo in der Tradition, im bisher Bekannten stecken. Und das ist tödlich, wenn wir nicht wagen, neues Gebiet zu betreten und sagen, vielleicht ist Christus noch viel größer und weiter und anders, als ich es bisher erlebt und erfahren habe. Auch wenn diese gute Nachricht, neue Nachricht über Gott inzwischen wieder 2000 Jahre alt ist, das ist sie, so kann ich doch sagen, dass sie existenziell immer wieder neu bleibt. Sie bietet 3 Antworten auf die Frage nach Gott, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und auf die Frage nach dem Tod und was kommt danach. Und wenn jemand diese 3 Fragen, Gott, Sinn und Tod, beantworten kann, dann wäre das wirklich gute Nachricht. Dann wäre das geniale Nachricht. Und jetzt sind wir beim Inhalt des Evangeliums. Ich kann das nur ganz kurz sagen, was alles gute Nachricht ist. Es ist gute Nachricht, Evangelion, dass Gott durch Jesus auf diese Erde kam. Dass dieser gewaltige Gott zu uns kommt, ist gute Nachricht. Dass er uns den Vater verkörpert. Wer mich sieht, sieht den Vater. In und durch Jesus können wir Gott besser verstehen und kennenlernen. Das ist gute Nachricht. Wer Jesus ansieht, sieht den Vater, der sieht Gott. Heute noch möglich, indem wir die Evangelien lesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das sind die Evangelien. Wenn wir die lesen und bei jedem Satz einmal unter dem Fokus lesen, wenn wir von Jesus lesen, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er gelebt hat, immer sagen, so ist Gott, so ist Gott, so ist Gott, dann bekommen wir ein Bild von Gott und sagen, dieser Gott ist unfassbar, unendlich, unglaublich gut. Das wird die Quintessenz sein. In Jesus ist Gott auf die Erde gekommen. Er hat einen heilenden Umgang mit den Menschen vor allem den Sündern und mit den Geknechteten und Versklavten und den Mühseligen einen Umgang an den Tag gelegt. Unglaublich, wie er sie aufgerichtet hat, wie er ihnen vergeben hat, wie er sie berührt hat. Diese Ausgestoßenen, unfassbar. Er hat Zeichen und Wunder letztes Mal getan. Kranke geheilt, herausgeholt aus der Isolation. Er hat Zeichen gesetzt und gesagt, so wird es einmal sein. Sein Sterben ist stellvertretend für uns, damit wir mit Gott versöhnt sind. Man kann sagen, das ist das Zentrum und das einfache Evangelium. Wenn wir von Evangelium reden, dann meinen wir meistens diesen Punkt. Das ist berechtigt, aber ist nur ein Teil. Ist ein wesentlicher Teil, aber ist nicht das ganze Evangelium. Die anderen Dinge sind eben auch Evangelium. Jesus hat mit seinem Tod das Böse besiegt. Ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ist Evangelium, das Böse, und der Böse ist besiegt. Übrigens, der Umgang mit Schuld und Vergebung ist im christlichen Glauben einmalig. Andere Religionen kennen das nicht, dass ein Gott Schuld vergibt und für die Schuld bezahlt. Und deshalb geht es in den meisten Religionen ziemlich erbarmungslos und ungnädig zu. Das ist uns gar nicht bewusst. Wir sind da so verwöhnt vom christlichen Glauben, so verwöhnt. Die ewigen Reinkarnationen, was ich heute falsch mache, büße ich im zukünftigen Leben. Ich karikiere jetzt, wenn ich über einen Regenwurm fahre, absichtlich und ihn umbringe, bin ich nächstes Mal im nächsten Leben der Regenwurm. Ich weiß nicht, ob wir solche Dinge noch wahrnehmen. Und da kommt gute Nachricht, Gott vergibt euch. Das ist das einfache Evangelium. Jesus ist nach seinem Tod auferstanden. Sein Werk ist bestätigt. Gute Nachricht, Evangelium. Er ist nicht bei den Toten geblieben. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Evangelium, gute Nachricht. Er hat uns den Heiligen Geist gesendet. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Und er wird wiederkommen und alles vollenden, worauf sein ganzes Leben hinweist. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Taten. Das wird einmal so sein, vollendet. Kein Tod, keine Tränen, kein Leid. Evangelium. Das ist die Tragweite des ganzen Evangeliums. Ich weiß nicht, ob ihr das Evangelium mit dem verbindet. Menschen, die Evangelium mit dem verbinden, die vibrieren, wenn sie das Wort Evangelium hören. Wir haben hier im Westen, mit aufgrund von Luther, die reine Rechtfertigungslehre, ein privatisiertes Evangelium gemacht. Ich bin durch den Tod Jesu errettet, Punkt. Und das stimmt. Das ist was Elementares. Aber Evangelium ist viel, viel mehr. Denn Evangelium vom Reich Gottes ist viel, viel mehr. Und das würde die Welt revolutionieren auf eine Art und Weise, dass wir nur noch staunen würden. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und dem, was Jesus gelebt und verkündigt hat. Was meint Jesus, wenn er vom Evangelium, vom Reich Gottes spricht? Kommt immer wieder vor in der Bibel, dass das zusammengebracht wird. Das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes. Reich Gottes ist auch so ein Begriff. Reich Gottes ist nicht ein konkretes Land, sondern Reich Gottes ist ein dynamischer Begriff. Heißt eigentlich, wörtlich übersetzt, Königtum. Königtum. Basileia tou theou. Der König des Gottes. Das Königtum des Gottes. Ist schwierig zu übersetzen. Matthäus schreibt gar nichts vom Reich Gottes. Der nimmt das Himmelreich. Denn Gott nimmt man nicht in den Mund, der ist zu heilig, also redet man vom Himmelreich. In der Sphäre, in der Gott regiert, in der Sphäre würde er sagen, wo Gott König ist. Reich Gottes könnte man ganz einfach übersetzen, ist überall dort, wo Gott Einfluss zu nehmen beginnt und Einfluss bekommt. Dort beginnt das Reich Gottes wie ein Senfkorn zu wachsen. Es vervielfältigt sich. Und überwiegend durch Christen und Kirchen gerät das Reich Gottes in die Gesellschaft. Dort, wo ich bin, wo ich lebe. Und das Kriterium und der Hauptinhalt vom Reich Gottes ist die Liebe, die Vergebung, die uns in Christus geschenkt ist. Das ist ein zentrales Zeichen. Eine Liebe, die keine Gefühlsduselei ist, sondern am Kreuz am deutlichsten gezeigt wird. Wenn wir so Reich Gottes denken, ist es anders. Als Kind hat man beten gelernt, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ein Kindergebet, darf so sein als Kindergebet. Als Erwachsener sollte ich beten, lieber Heiland, mach mich fromm, dass durch mich der Himmel auf die Erde kommt. Oder lieber Heiland, mach mich fromm, dass durch mich ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Denn wie hat Jesus gebetet? Hat er gebetet, dass wir alle in den Himmel kommen? Jesus hat gebetet, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das soll hierher kommen, hier sichtbar werden. Und das beginnt, und das sagt Jesus immer und immer und immer wieder, im Kleinen. Das wäre ein Gebet. Oder Jesus, mach mich fromm, dass ich in deinem Namen auf die Erde komme und hier lebe, in deinem Sinn. Das wäre ein Erwachsenengebet. Das heißt ganz einfach, wenn ich an meiner Arbeitsstelle in der Kraft des Geistes für einen Kranken bete, dann kommt ein Stück Himmel auf die Erde, dann beginnt ein Samenkorn Reich Gottes gesät zu werden. Wenn ich meinen Freund dazu motiviere, seiner Frau zu vergeben, dass sie einen blöden Hund bezeichnet hat, und nicht 4 Tage beleidigt zu sein, dann kommt in diese Ehe ein kleines Stück Himmel, wird gesät. Ein kleines Stück Reich Gottes kommt in diese Ehe hinein. Wenn ich einen Menschen hierher zum Gottesdienst einlade, dann kommt ein Stück Himmel in das Leben dieses Menschen. Wenn ich eine christliche Schule aufbaue, mit christlichen Werten, die Menschen lehrt, wer Jesus ist, dann kommt ein Stück Himmel auf, nicht vollendet. Aber die Kinder kriegen einen Samenkorn in dieser Schule, gehen wieder nach Hause und erzählen weiter und kommen vielleicht in 5 Jahren zum Glauben. Da ist etwas gesät worden. Die eine Bemerkung, die du damals, weißt du noch, beim Kaffee im Betrieb gemacht hast, die hat mich nicht mehr losgelassen. 5 Jahre später hat sie mir der Heilige Geist aufgeschlossen und ich habe mich für Jesus entschieden. So breitet sich das Reich Gottes aus. Völlig anders, ganz anders als die Reiche dieser Welt, die laut und mit Gewalt und mit Macht sich ausbreiten. Deshalb sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, klein. Und dort wird es gesät und dort wird es gesät. Wenn an den Knallertagen, die hier sind, Kinder freundlich und nett und respektvoll behandelt werden, weil Jesus sie liebt und sie noch eine Tür aufgemacht bekommen, wer Jesus ist, dann geschieht hier zeichenhaft Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht nur was Inneres, es zieht Kreise und beeinflusst ganze Kulturen. Wir sollen ja ganze Nationen zu Jüngern machen. Und es ist eine Kampfansage, das Reich Gottes, an die Lieblosigkeit dieser Weltzeit und jeder Weltzeit. Ein Inder, dessen Namen ich nur den Vornamen kann ich aussprechen, wahrscheinlich auch falsch, Vishal, keine Ahnung, der hat ein Buch geschrieben, das heißt das Buch der Mitte. Und er zeigt auf, wie der christliche Glaube die westliche Kultur geprägt hat und dass es in keiner Kultur so viel Menschenwürde gibt, so viel respektvollen Umgang untereinander und dass es in keinen anderen Religionen und Weltanschauungen Demokratien gibt, nur im christlichen Abendland. Dort, wo Christen sind, gibt es Demokratie. Unglaublich, er beschreibt, wie der christliche Glaube die westliche Kultur zur Hochblüte gebracht hat und geprägt hat. Und er sagt, die Seele des restlichen Abendlands ist die Bibel. Und seine Schlussfolgerung ist jetzt, dass er sagt, das christliche Abendland verkauft seine Seele. Die Bibel gerät in Vergessenheit. Und all das, die guten Auswirkungen gehen verloren. Es ist höchste Zeit, Reich Gottes wieder breiter zu verstehen und breiter zu sehen und aufzustehen für diesen Gott, nicht im traditionellen Sinne, sondern mit einer größeren Weite. Es geht nicht um einen Gottesstaat, den wir mit weltlichen Machtmitteln aufbauen. Richard von Weizsäcker, vielleicht war es auch Karl, ich weiß es nicht mehr, er hat einmal gesagt, den Satz habe ich einmal gelesen, die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Aber wenn sie ihren Auftrag wahrnimmt, verändert sich die Welt. Ich weiß, uns wird schnell vorgeworfen, wenn wir uns für den Frieden für den Frieden einsetzen, ach, jetzt seid ihr Friedensaktivisten und so Zeug. Wenn es motiviert ist von Jesus her und wenn wir den Frieden Gottes leben, die Vergebung leben, verändert sich die Welt um uns herum, das garantiere ich. In einem Dorf wie Eirach, wenn die Christen einander freundlich grüßen und die Nichtchristen, die von den Christen freundlich begrüßt werden, ändert das die Atmosphäre in einem Dorf. Irgendwann, nach vielen Jahren, begrüßen sich alle freundlich. Wenn ich für meinen Nachbar bete, geschieht Reich Gottes, auch wenn es im Kleinen ist. Gott tut sein Werk an diesem Menschen. Ich bin aufgerufen, für ihn zu beten. So verbreitet sich das Reich Gottes und prägt ganze Dörfer und ganze Kulturen. Das ist Reich Gottes. Wir können uns noch fragen, was hat das mit Gemeinde zu tun? Was hat das mit Gemeinde zu tun, Reich Gottes? Man kann sagen, Gemeinde ist verdichtet Reich Gottes, es lebt, verdichtet die Werte und verkörpert hoffentlich ansatzweise zeichenhaft Reich Gottes. Geh zu denen, dann weißt du, wie Gott das Leben gedacht hat. Und die Gemeinde ist ein Zentrum der Zurüstung für das Leben Einzelner draußen in der Welt entlang der Werte des Reich Gottes. Ist ein Ort der Zurüstung. Ich gehe heim und sage, jetzt weiß ich, wie ich meinem Studienkollegen morgen begegnen werde. Jetzt weiß ich, wie ich mein Eheproblem gelöst bekomme. Jetzt weiß ich, wie ich mit meinem Nachbar umgehe, dessen Hund ständig in meinem Garten scharrt, zum Beispiel. Jetzt weiß ich das. Jetzt weiß ich das. Und ich weiß den zentralen Wert der Vergebung. Ich weiß, wie man den lebt. Das habe ich in der Kirche gelernt. Und ich habe gelernt, woher ich die Kraft bekomme. Das habe ich in der Kirche gelernt. Und ich habe gelernt, wie der Heilige Geist mich befähigt. Ich habe es gelernt. Ein Ort der Zurüstung, ein Ort, wo das gelebt wird. Und sie ruft in diese Welt hinaus. Sie ruft in diese Welt hinaus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um, lasst euch versöhnen mit Gott. Somit ist Gottes Reich größer als die Gemeinde. Aber die Gemeinde spielt eine zentrale Rolle. Hier haben wir so einen Ort der Zurüstung, ist die christliche Schule im Hegau. Im Leistungskurs Religion lernen die nämlich auf dem Wasser zu laufen. Zukunftsvision, Sigrid, Siglinde, Zukunftsvision. Zum Schluss, nun ruft Jesus auf diesen Weg, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er greift den Ruf von Johannes auf, denn Johannes hat auch gesagt, kehrt um und. Was hat Johannes gesagt? Kehrt um und bringt rechtschaffene Früchte der Umkehr. Kehrt um und bringt rechtschaffene Früchte der Umkehr. Deshalb musste er sterben. Und jetzt kommt Jesus, und das ist hochinteressant, er sagt nicht, kehrt um und bringt rechtschaffene Früchte der Umkehr, sondern er sagt, kehrt um und vertraut dem Evangelium. Auf einmal ist die Umkehr nicht primär eine moralische Angelegenheit, sondern eine geistliche Angelegenheit. Nicht kehr um, lieber Andi, und bring Früchte der Umkehr, sondern lieber Andi, kehr um und glaub an das Evangelium. Glaub an die Vergebung. Glaub an all das, was ich heute Morgen gesagt habe. Glaubt daran. Er gibt dem Wort Umkehr eine völlig neue Bedeutung. Und Umkehr heißt im Griechischen Metanoia, umdenken, neudenken. Denkt von den Werten des Reiches Gottes her. Denkt von einer ganz anderen Perspektive her. Es geht also im Christentum nicht primär um eine moralische Aufrüstung. Das ist nicht der Punkt. Aber moralisch veränderte Menschen ist die Folge. Dieser Gott, sagt Jesus, ist vertrauenswürdig. Vertraut ihm. Nehmt die Geschenke an, die er euch gibt. Und dann lebt sie ganz großzügig. Lasst auf euch auf ihn ein. Auf ihn. Er befähigt euch zu diesem Leben. Vertraut diesen neuen guten Nachrichten. Vertraut darauf, dass Gott euch vergibt. Vertraut darauf, auch wenn sie euch umbringen, dass ihr auferweckt werden werdet. Vertraut darauf, dass Liebe stärker ist als aller Hass. Vertraut darauf und lebt das. Und das braucht Vertrauen. Und dazu ruft Jesus auf, vertraut mir, vertraut mir. Schaut immer wieder auf mich, schaut auf mich. Und dann könnt ihr den Weg gehen, wie von selber, idealisiert gesagt. Realisiert ihr vielleicht, die zentralen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, sind beantwortet. Wer ist Gott? Sinn des Lebens? Tod. Wer ist Gott? Gott ist gut. Dermaßen gut. Dermaßen gut. Das ist nicht mehr zu überbieten. Der Sinn des Lebens ist, das Evangelium, das uns Jesus gebracht hat und verkörpert hat, zu leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Tod ist besiegt. Und dann kann ich nur noch sagen, ja Herr, das will ich glauben. Darauf will ich vertrauen und darauf will ich mein Leben bauen. Das will ich. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, vor 34 Jahren. Und ich kann sagen, dieser Weg, der hat sich gelohnt in allen Höhen und in allen Tiefen. Ich wüsste keinen anderen Weg. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Was für eine vormachende Botschaft, würde ich sagen, oder? Naja, ich weiß. Schöner Mercedes ist auch was Schönes, aber die Botschaft übersteigt alles. Und ich lade euch ein, diejenigen, die noch nicht festgemacht haben, ich lade euch ein, auch heute Morgen nachher, lasst für euch beten und betet und sagt, Herr, es klingt alles so wild, aber ich will mich bewusst auf diesen Weg einlassen oder ich will mich bewusst neu auf diesen Weg einlassen oder ich will für mich beten lassen, denn im Reich Gottes geschehen auch Zeichen und Wunder. Gott segne euch auf diesem Weg und ich hoffe, dass ihr alle diesen Weg einschlagt. Das ist der beste Weg, den es gibt und der einzig gute. Amen.